ARD.
Mit Anke, Engelke und Christian, Jesus im Winter. Und du, Liebling, wie war dein Tag, Liebling.
Hallo.
Hallo.
Was, habe ich zu viel Energie?
Du, nee, das ist super, du bist auf meinem Level, wir sind auf einem Level, same level shit. Aber bist du pro Winter-Sommerzeit oder contra?
Ehrlich gesagt, mir ist das total egal.
Okay.
Es ist früher dunkel, hell, ich kann es dir gar nicht sagen. Hast du da eine Position? Eine eindeutige?
Ja, ich finde es, glaube ich, gut. Aber ich trau mich nicht zu recherchieren, ob es ökologisch Bullshit ist. Ich traue mich nicht, denn wenn rauskommt, dass das wirklich besser wäre und Energie sparen würde und so weiter, dann müsste ich meine Position überdenken. Aber ich könnte mir vorstellen, und ich rede mir das jetzt gerade schön, dass das einfach angenehm ist für Menschen, vielleicht im Hellen zur Arbeit zu gehen jetzt für einige Zeit. Es wird ja dann, es wird ja ruckizucki jetzt schneller wieder dunkel, aber es ist ein bisschen rauszuzögern. Dieses Trübe im Dunkeln aufstehen und zur Arbeit gehen und im Dunkeln nach Hause kommen.
Es gab ja dann immer Diskussionen, ob die jetzt wirklich was bringt, diese sogenannte Sommerzeit. Von der Idee her ist das, glaube ich, erstmal super alles. Mhm. Ja gut, aber jetzt wird es früher, also jetzt wird es, oh Gott, ich krieg das in meinem Kopf alles durcheinander.
Es wird früher hell.
Es wird früher hell, was ja gut ist. Ja, und dafür wird es aber auch früher dunkel.
Ja.
Und das ist ja wiederum der Nachteil. Also von daher.
Ja, das ist die Frage. Ich habe dazu offensichtlich keine fundierte Meinung.
Ja,
vergiss alles, was ich gesagt habe. Ist wahrscheinlich ganz großer Unsinn, weißt du?
Okay, dann lass uns noch einmal von Anfang anfangen.
Okay, cool.
Hallo, Anke Engelke.
Hallo, Christian Thees.
Du, es ist zum ersten Mal hell. Also die ganzen letzten Wochen haben wir, glaube ich, Sonntagmorgens um 6.30 Uhr aufgezeichnet. Das war schon eine große Herausforderung nach 4 Stunden Schlaf bei dir. Mhm. Und bei mir nach 5,5. Aber heute richtig bei Tageslicht. Ich finde es total super. Ich starte mit einem Knaller.
Okay.
Nein, es ist kein Knaller. Aber ich habe vorgestern eine Nachricht von meinem Freund Andi aus Berlin bekommen. Okay. Und der liebt ja deutsches Theater. Ja?
Ja.
Der liebt es ja auch so wie du. Ne?
Ja.
Also man muss nichts verstehen. Die können komisch angezogen sein.
Das ist wieder so.
Nein, ich will ja gar nicht provozieren.
Das tust du mit jedem Satz.
Auf jeden Fall. Das war so eine schöne Nachricht. Pass auf. Er sagte, gestern war ich kurz entschlossen im Gorki. Maxim Gorki Theater, auch ein absolutes Lieblingstheater von dir. Mhm. Ne?
Ja.
Die Räuberin.
Habe ich gesehen.
Ja gut, dann weißt du, was er geschrieben hat.
Habe ich von erzählt, ich weiß, was da passiert.
Ja,
also ich bin sehr interessiert daran zu hören, wie ein Mann das findet, dass da die 4 Hauptdarstellerinnen irgendwann splitternackt auf dem Wasser rumrutschen auf der Bühne.
Es endete damit, dass am Ende alle nackt mit gespreizten Beinen vom Bühnenende auf leicht schrägem nassen Boden in die erste Reihe der Zuschauer rutschten. Ich saß da. Ich habe zwar komplett
er kriegt ja so eine Folie in den ersten Reihen kriegt man nicht?
Hat er nichts von geschrieben von Folie. Von daher, ich vermute, ja. Aber ich weiß nicht genau, wie das ausgegangen ist.
Oh, ich dachte, also in meiner Vorstellung wurden die vorne geschützt in den ersten Reihen.
Möglicherweise. Ich habe zwar komplett nichts vom Stück kapiert, aber man nimmt halt mit, was man kriegt. Holzinger lässt grüßen. Er ist ja so ein großer Holzinger-Fan, Choreografin. Ja. Wie heißt der mal, die Holzinger? Josephine Holzinger?
Florentine,
irgendwie so. Holzinger, und er liebt es. Also, und da können nackte Dinge machen, die man nicht versteht. Andi findet es ganz gut. Offensichtlich hatte er trotzdem ein bisschen Spaß dabei. Also, ich musste auf jeden Fall sehr lachen. Ich fand es einfach nur total herrlich.
Habe ich dir nicht davon erzählt?
Doch, das ist ja jetzt bei dir ein bisschen her schon. Und bei Andi war halt das Besondere, dass er in der ersten Reihe saß.
Ja, das ist wirklich was Besonderes. Vor allen Dingen Eva Löbau, die man kennt als unter anderem vom Tatort, die mit Hans-Christian Wagner zusammen ein Team bildet. Ich glaube, das Schwäbische, die sind ja beide aus dem Schwabeländler. Das ist ein bekanntes Gesicht. Und ich könnte mir vorstellen, dass das für viele Menschen, die selten ins Theater gehen, auch vielleicht ein Grund ist, ins Theater zu gehen und zu denken, oh, die kenne ich doch, die mag ich so aus dem Tatort. Und die ist die Erste, die blank zieht. Und die scheißt sich nix. Also das ist ja bei Theater-SchauspielerInnen so super, dass denen alles wurscht ist. Wobei ich neulich in München eine Inszenierung gesehen habe, vorletzte Woche. Ich war ja jetzt 5 Wochen in München zum Drehen. Bin jetzt durch, Gott sei Dank, aber, das heißt Gott sei Dank, wir sind alle sehr traurig, weil es so eine schöne Drehzeit war, aber ich bin wieder zu Hause und
da habe ich ist auch ganz schön, jetzt ehrlich gesagt zu Hause zu sein, oder?
Ja.
Das war wirklich anstrengend. Du hast ja von so morgens bis abends, warst du ja in Action, also es war ja wirklich am Rande eines Nervenzusammenbruchs.
Und es ist ein Drama und ich werd euch Lieblingen natürlich rechtzeitig über die Inhalte was erzählen, darf jetzt natürlich nichts erzählen, das ist immer ein bisschen kacke, aber müsst ihr jetzt durch, aber ihr werdet die Ersten sein, die was hören über diesen Film, wenn er so, wie soll ich sagen, wenn er auf die Welt kommt und wenn wir so kurz vor der Promo-Rutsche stehen, auf die ich mich auch schon freue. Ich bin ja eine der wenigen, die das liebt, Interviews zu geben. Bei mir stimmt irgendwas nicht im Dachstübchen, das sage ich dir mal. Aber ich habe eine Inszenierung gesehen, war mehrmals im Theater in München, war viel in Ausstellungen. Wenn wir Nachtdrehs hatten, dann konnte ich den Vormittag nutzen. Wenn wir früh angefangen haben, konnte ich abends noch schnell ins Theater radeln. Ich hatte es ja nicht weit. Und ein Kollege von mir, der mit mir gespielt hat in diesem Film, mit dem ich mich regelrecht angefreundet habe, weil ich den so toll finde, ich habe mich auch ein bisschen aufgedrängt, ehrlich gesagt, der ist am Residenztheater. Also ich hatte es wirklich schön eigentlich, mal abgesehen von den krassen Arbeitszeiten. Aber ich habe da ein Stück gesehen und da war eine Kollegin zum Thema, die scheißen sich nichts und einfach blank ziehen und in Handtaschen kacken. Aber,
ich denke mal, wenn du sagst, die scheißen sich nichts, das ist wirklich um den Akt des Scheißens.
Nein, ach das, nee,
nein,
das, eben, das sagt
die
man
Befürchtung
doch so.
Habe ich
Entschuldigung,
immer.
Nein.
Nein, ich weiß,
das habe ich noch nicht.
Es ist österreichisch. Die scheißen sich nichts.
Ich will dir mal was sagen. Unser Film wurde auch mitfinanziert von Österreich und deswegen, dann gibt es diese Auflage, dass so und so viele Leute auch aus Österreich kommen müssen, die im Team sind. Das heißt, unser komplettes Lichtdepartment war aus Österreich, unser Tondepartment war aus Österreich. Du kannst, ganz viele Leute an der Base waren aus Österreich. Also das ist so schön, die miteinander reden zu hören. Chrissy, du hättest es geliebt, du hättest mich beneidet und ich natürlich angegeben. Ich angegeben wie Schmitz Katze. Dass ich Michi Ostrowski kenne, dass ich mit Hilde Dahlig im Grunde auch meine beste Freundin und ich habe angegeben.
Manuel Ruber nicht zu vergessen.
Manuel Ruber, Simon Schwarz, ich habe gesagt, ich sei so gut vernetzt, wenn dann aber Gegenfragen kamen, sah ich ganz schnell ganz alt aus.
Wie zum Beispiel?
Oh, weiß ich nicht.
Gäbe wohnt denn der Manuel?
Nein, sowas nicht. Die wissen zu fragen. Aber es flog recht schnell auf, dass ich da ein bisschen gepottert habe, wie wir das früher genannt haben.
Hat der Michael Ostrowski einen Schnäuzer oder hat er keinen Schnäuzer, liebe Anke?
Oh Gott, das war ganz...
Mist.
Ja, das war
nicht
schön.
Hat der Simon Schwarz, hat er noch Haare oder hat er keine Haare?
So, und ist er natürlich rothaarig oder untenrum und so weiter? Pass auf. Ich wollte aber sagen, zum Thema scheißen sich nichts, dann muss ich das anders ausdrücken. Denn das habe ich, glaube ich, von dir, dieses mit in Handtaschen machen. Das sagst du immer, deutsches Theater, da kotzen die in Handtaschen. Das ist von dir.
Die pinkeln in Handtaschen oder die kacken in Handtaschen. Eins von beiden.
Das ist von dir.
Kam aber von dir.
Nicht,
nein, du hast das Beispiel als allererstes gebracht.
Oh, das
ich glaube, ich habe es von dir.
Das klingt aber so nach dir. Dass du deutsches Theater so doof findest deswegen, weil es alles so sinnlos ist für dich.
Genau, aber diesen Akt des in Handtaschen machen. Ich will es jetzt nicht nochmal wiederholen.
Ja.
Ich war der Meinung, das war etwas, was du auch mal gesehen hattest auf einer Bühne.
Nein, ich habe gesehen, dass Ursina Ladi gepinkelt hat im Stehen. Die Schau an der Schaubühne und zwar das Stück mit einem kulturelle Aneignung, Thema Afrika und so ganz gutes Stück, hat mir gut gefallen, die Inszenierung auch. Und das war auch völlig in Ordnung, dass die da stand und pinkelte. Aber ich wollte gerade sagen, eigentlich kennt man ja von Schauspielenden, dass sie keine Angst haben vor Hässlichkeit oder vor Realismus. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel an Hamburg denke und wenn du da Leute siehst wie Charlie Hübner oder seine Frau Lina Beckmann, die besudeln sich da mit Zeug auf der Bühne. Das ist nicht Deutschlands nächstes Topmodel. Das ist das Gegenteil. Das ist alles Abgrund und alles.
Aber ja, besudeln heißt jetzt aber auch Fäkalien oder?
Nein,
oder
Blutdreck.
Blutdreck finde ich alles okay. Würde ich auch machen.
Gut. Okay.
Ja, da habe ich überhaupt gar kein Problem mit.
Okay, aber die sehen nicht schön aus. Verstehst du, was ich meine?
Ja,
die sehen, das sind keine. Und deswegen hat es mich so erschreckt, dass ich jüngst und jetzt komme ich zum Abschluss dieses Gedankens, dass ich jüngst dann doch in München eine Schauspielerin auf der Bühne sah und die hatte ich ein halbes Jahr zuvor auch gesehen in Wien und dachte, pui, die ist aber entstellt im Gesicht. Die hatte sich richtig verändert in den letzten Jahren, dass ich so erschrak. Und ich finde, jeder soll an seinem Gesicht machen lassen, was er oder sie will. Das ist total wichtig, dass Menschen glücklich sind mit ihrem Äußeren oder zufrieden. Aber das hat mich erschreckt. Da habe ich kurz gedacht, oh, ich erkenne dich nicht mehr wieder. Jetzt bin ich traurig. Aber jetzt noch mal zurück zu den Räuberinnen. Ich überlege ja immer, ob ich dann den Liebling-Inszenierungen empfehle. Das ist ja nicht ganz unriskant. Also, dass wir zum Beispiel den Würgeengel gemeinsam gesehen haben.
Die wenigsten sind wirkliche Theaterfans, das muss man auch sagen. Die wenigsten, also es ist schon eine sehr große Nische.
Ja.
Also da muss schon richtig was kommen.
Kleine Nische, nicht große Nische, kleine Nische.
Stimmt, ist eine gute Frage, ne? Eine große Nische, eine kleine Nische.
Ah, eine kleine Nische. Oder ist Nische schon klein?
Ich bin nicht sicher, ehrlich gesagt. Eine Nische ist generell klein, aber je größer die Nische ist, desto nischiger ist es ja.
Ja, das stimmt.
Das Adjektiv gibt es aber.
Nischig. Und das Unfaire ist, dass man Nische nur mit I schreibt und nicht IE, oder?
Ich glaube auch. Nischig aus dem Französischen,
Scheiße,
oder?
Schreibt man das mit I oder mit IE? Ich glaube nur mit
also
I.
Also ich meine N-I-C-H-E.
Ja.
Oder gibt es ein deutsches Wort mit Nische? N-I-E-S-C-H?
Nee, das ist... Nee, das, ich glaube, das schreibt man nur mit I. Wie auch immer. Nee,
du hast recht, die Nische, das ist auch deutsch. Ja? N-I-S-C-H, okay. Völlig richtig.
Und ich,
ja, natürlich.
Ich habe wirklich damals bei den Räuberinnen, das müssten wir nochmal, aber wir sind ja beide da doch ein bisschen zu faul zu, müsste ich nochmal nachhören, ob ich die Räuberinnen diese Inszenierung damals empfohlen habe oder nicht. Das kann ich dir nicht sagen.
Glaube ich nicht, glaube ich aber nicht.
Weil ich schon geahnt habe, das geht wirklich an die Grenzen. Also da musst du Bock haben auf... Einen neuen Blick. Also das ist natürlich angelehnt an die Räuber, was ein männliches Stück ist, weißt du? Und das jetzt einfach mal von Frauen einnehmen zu lassen und da verschiedene Charaktere miteinander spielen zu lassen, da ist auch viel Platz für Impro in der Inszenierung. Aber es ist auch ganz viel festgelegt. Es sind ganz viele schöne Textpassagen darin. Aber das zu empfehlen, das ist so wie bei dem Würgeengel damals. Erinner dich, als wir Sandra Hüller in Bochum gesehen haben, fast zu spät gekommen sind. Und da haben wir ja einige Lieblinge getroffen, die aufgrund meiner Empfehlung gekommen sind. Was, wenn die unglücklich gewesen wären? Hätten die mir mit der Pfanne oder Handtasche auf den Kopf? Es gab Lieblinge, die es nicht mochten?
Ich glaube, jemand, der neben mir saß. Aber er fand es als Ereignis irgendwie nett, war ein toller Ausflug. Aber ich glaube, das Stück
kommt nicht wieder.
Fand er auch nicht, nee.
Ja, guck mal.
Aber das ist ja auch okay.
Nee, das ist nicht okay. Nein, das ist nicht okay.
Du kannst nicht davon ausgehen, dass jeder immer deinen Empfehlungen folgen tut automatisch.
Nein,
guck mal, Beispiel.
Das meine ich nicht. Lass mich aussprechen.
Rede du zuerst.
Das ist für mich schwierig.
Wir haben eine Verzögerung, deswegen wird es hier durcheinander.
Entschuldige, ich bin ganz aufgeregt. Das ist für mich schwierig, denn wegen meiner Empfehlung haben Menschen sich den Abend freigenommen, Babysitter, Hundesitter organisiert, nochmal die Haare gewaschen und untenrum und sind dahin gefahren. Und so wie wir das auch machen. Wir machen das gerne, weil wir Theater lieben. Aber was, wenn jemand das zum ersten oder siebten Mal macht, das nicht regelmäßig macht und dann Geld ausgegeben hat für ein Ticket und den Abend schlecht findet? Da darf ich ja wohl ein schlechtes Gewissen haben.
Aber man kann bei Tipps nicht davon ausgehen, dass es einem genauso gut gefällt. Es hat doch auch immer mit den Umständen zu tun. Wichtig ist, dass man es gut begründet und anhand dieser Begründung kann jemand dann für sich entscheiden, ob er es riskiert. Nehmen wir mal zum Beispiel das Buch Caroline Weil, 22 Bahnen. Ich habe es vor einem halben Jahr habe ich es angefangen und habe es nach 40 Seiten vielleicht früher weggelegt, weil es mich überhaupt nicht abgeholt hat. Jetzt habe ich es aber nochmal gelesen, als Vorbereitung auf ein Gespräch mit ihr und ich fand es super.
Ui.
Guck mal. Und einfach nur, weil die Umstände andere waren, hat ja auch damit zu tun, was habe ich vorher gelesen? Ja, weil die Erwartungen natürlich immer so hoch gepusht werden. Und dann hat es jedes Nachfolgebuch erstmal schwer. Und da hat es nicht funktioniert. Und jetzt finde ich das Buch richtig gut. Guck mal. Und deswegen, es hängt immer so ein bisschen auch von der Zeit ab, die man in der man es liest oder sieht oder so.
Ich möchte dir heute erzählen von einem Buch, das ich gelesen habe während der Dreharbeiten. Ich hatte immer zwischendurch... Das ist beim Drehen so. Man hat viele Pausen. Darüber beschweren sich...
Darf ich ganz kurz noch einmal auf die Räuber zu sprechen kommen?
Ja, ich bitte dich doch sehr.
Ich finde die Räuber ja generell als Stück schon etwas langweilig.
What?
Ich war damals ja, als ich eine große Theaterphase hatte, ich habe es dir auch schon mal vor 100 Jahren erzählt, im Thalia-Theater in Hamburg in Die Räuber mit Dominik Horwitz. Der hat ja auch mal Tatort gemacht, ich glaube schon. Man kennt ihn auch aus dem Fernsehen, Dominik mit den Segelohren, ganz toller Schauspieler. Und der ist umgekippt in der Pause.
Oh Gott, ja, das hast du erzählt.
Ja, und dann wurde abgeblasen, das Ganze. Und wir sind zur Halbzeit nach Hause, also in der Pause, alle nach Hause gegangen und haben das Geld zurückbekommen. Und wir waren total froh, weil es so langweilig war. So, das meint, daran muss ich immer denken, wenn ich die Räuber sehe. Ja. Und ich war total glücklich, ja. Und ich hatte ihn dann ja Jahre später mal im Studio. Er konnte sich an den Abend nicht mal mehr erinnern.
Der ist blöd auf den Kopf, der ist auf den Kopf gefallen, das ist alles weg, ja. Die Erinnerung.
Nee, so grob, es war wahrscheinlich einfach überarbeitet in dem Fall und dann vielleicht zu wenig getrunken. So, erzählt das Buch.
Naja, da denke ich oft an unsere 13 Gedichte. Das Konzept ist so klug. Gedichte, die man vielleicht in der Schule nicht kapiert hat, die man nicht gemocht hat, weil man darüber ein Vierteljahr reden musste, diskutieren musste oder alles raussaugen musste. Da werden die Gedichte so so lässig analysiert und erklärt. Und so müsste das eigentlich auch mit den Klassikern sein, jetzt zumal aus der deutschen Literatur. Die müssten bitte immer ungefähr nur 45 Minuten lang sein auf der Bühne. Sonst verkrault man ja Publikum wie dich. Naja, du bist ja gnadenlos treu. Aber auch Leute, die zum ersten Mal ins Theater gehen, stell dir vor, das ist deren Initiation. Dann sehen die so einen Kackabend und sind froh, dass einer auf den Kopf gefallen ist und die nach Hause durften. Aber Schiller werden sie nicht mehr. Schiller ist für die durch. Deutsches Theater ist für die durch.
Ja, aber Schiller ist auch durch. Also Schiller ist auch durch.
Ja, was soll ich sagen?
Was sollst du sagen?
Ja, pass auf. Also ich fand die guck mal, Andi und ich hielten den Räuberinnenabend für ein Erlebnis. Weißt du, ich gehe ja nicht auf den Rummel, ich gehe ja nicht in die wilde Maus, ich gehe ins Theater. Da passiert auch was und hinterher denke ich, mal sehen, wie lange ich mich daran noch erinnere. Und an die wilde Maus erinnere ich mich nicht lange, aber an so einen Theaterabend erinnere ich mich dann und wann.
Meinst du wirklich Wilde Maus? Also Wilde Maus das Fahrgeschäft oder Wilde Maus der Film von Josef Hader?
Fahrgeschäft.
Fahrgeschäft.
Rummel.
Wilde Maus. Ja.
Looping und so ein Quatsch.
Rummel.
Das brauche ich alles nicht. Oder in Perfekt verpasst in unserer Serie. Da sind wir auch auf so einem Fahrgeschäft. Was soll denn der Quatsch?
Ja, stimmt.
Furchtbar.
Ja. Da wurde aber auch einiges im Studio dann gedreht, oder? Also dieser Wahnsinn in der Gondel oben mit den Männern, die in der Gondel waren.
Auch deine beste Freundin war in der Gondel übrigens.
Ich weiß, du warst auf der Rückseite, aber vor allem die Männer hatten Panik. Du warst nicht so panisch.
Ich habe auch geschrien.
Ah ja, du hast geschrien, aber ich habe nur Basti vor allem in Erinnerung mit seiner geilen Frisur. Mhm.
Ja, meine Frisur war langweilig offensichtlich. Nee, ich habe auch sehr geschrien. Aber wir haben natürlich, du hast völlig recht, wir haben natürlich im Studio geschrien. Also die sogenannten Nahen, da wo die Kamera die ganzen Köpfe zeigt, die wurden im Studio gedreht. Aber wir hingen da oben einige Zeit des Nachts und auch aber dieses Studio, einmal so zurück, das war auch, als wir oben waren. Das war alles nicht so richtig funny.
Okay, das war echt in Marburg. Da hattet ihr noch Angst, dass das Wetter nicht gut sein würde und dass es regnet und der ganze Dreh über den Haufen geworfen wird. Und dann war das Wetter aber gut, ne, in Marburg.
Da hatten wir echt Glück. Gott, ich vermisse Marburg, merke ich gerade. Gut, also.
Ich war noch nie in Marburg.
Dann lass uns mal zusammen, wenn das Licht hier auf dem Weg zum CERN.
Ja, machen wir morgen. Morgen Abend in Marburg.
Wir sind so, ey, uns nimmt doch keiner mehr ernst. So, ich wollte, was wolltest du sagen?
Dann essen wir diese Spezialität aus Marburg.
Butterbrot?
Warst du mal in einer Kneipe in Marburg?
Nein. Ich war nur in meinem Lieblingscafé, habe mir da Kaffee geholt morgens auf dem Weg zur Arbeit.
Aber immerhin, du warst...
Und ich war in einem Café zum Frühstücken mal. Und ich war schon unterwegs in Marburg, so ist es nicht. Ich bin auch ein Party-People.
Offensichtlich bist du nicht auf diese Spezialität gestoßen.
Wurst?
Ich habe ja neulich mit Lea Weigand, der Poetry Slammerin, gesprochen. Mhm. Und die wohnt in Marburg und die studiert auch noch in Marburg, Medizin gerade. Und sie hatte ein Gedicht oder tauchte auf, der rostige Nagel.
Ja, davon habe ich gehört. Da hast du mir auch von erzählt.
Aber
ja,
habe ich sogar von erzählt.
Das ist auch ein Drink, ne?
Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich habe es vergessen. Sie hat es erzählt. Rostiger Nagel ist auf eine Spezialität aus Marburg auf jeden
Fall. Das müsstest du mal recherchieren, denn ich kenne nur Rusty Nail als einen Drink.
Okay.
Ist eventuell nicht das Gleiche? Warum sollte Marburg behaupten, das sei eine Spezialität, wenn es den Drink Rusty Nail auch gibt?
Das stimmt.
Das müssen wir jetzt recherchieren. Wir sind ein Service-Podcast.
Gut. Okay, zurück zu dir.
Mhm. Also, ich habe in den Pausen zwei Bücher gelesen. Erst Small Things Like These. Fand ich gut, habe ich davon erzählt. Aber dann habe ich ein Buch gelesen und das habe ich seitdem viermal verschenkt. Und dir werde ich es auch schenken.
Okay, All the Small Things.
Nein, nicht das. Das fand ich nur so mittel.
Das fand ich mittel. Das jetzt, was jetzt
das,
kommt.
Was ich jetzt als zweites gelesen habe. Ich habe zwei Romane geschafft in den Pausen. Immer so, ne, wenn man so 10 Minuten Pause hat, dann kann man ja ganz gut lesen. Und das war mein. Und ich bin nach Drehschluss immer so überrascht, dass das irgendwie gepasst hat zu dem Projekt oder zu meiner Figur, die ich gespielt habe. Es, manchmal fügt sich das da so, aber vielleicht will ich das auch nur, dass es sich fügt. Ja. Aber ich habe dieses Buch empfohlen bekommen, interessanterweise von einem Typen von der BBC, den ich überhaupt nicht richtig kannte. Ich habe in einer Serie mitgespielt, kleine Minirolle, und da kam an einem Drehtag der zuständige BBC-Heini, denn das ist eine BBC-Serie im Original, kam ans Set und war wahnsinnig nett und sexy und hat mich fast...
Entschuldigung, kurze Frage. Wann hast du gedreht, diese Serie?
Vor zwei Monaten?
Das wusste ich nicht, dass du in einer englischen Serie.
Nein, die deutsche Adaption.
Ach, ich verstehe. Und da war aber einer von der BBC, so ein Wachhund, der
nicht
guckt,
Wachhund, nein, eine Sexbombe. Nein, kein Wachhund.
Okay, ja, aber warum war der da von der BBC?
Um zu sagen, ihr macht das super. Okay. Also gar nicht meinetwegen, ne? Ich habe ja keine Hauptrolle gespielt. Allen zu sagen, ihr macht das super, toll, wie ihr das umsetzt. Ich habe auch eure Bücher geliebt, wo ich so denke, du sprichst doch gar kein Deutsch, Heini. Wie willst du das beurteilen? Das sind doch deine Bücher. Was redest du denn da? Nee, der war super, super sweet. Und der.
Welche Serie war denn das? Wenn ich ganz kurz fragen darf. Original? Ach, man darf auch nicht sagen, welche Originalserie das ist.
No.
Okay, dann lass
aber
mich
mal. Aber ich sage rechtzeitig Bescheid.
Welche BBC-Serien hast du eigentlich während der letzten 12 Monate mal geschaut?
Keine. Willst du mich austricksen? Ja, das macht man nicht mit seinem besten Freund.
Aber ich habe es doch extra angekündigt, dass ich dich jetzt austrickse. Also so richtig noch. Also ich meine,
richtig auf doof. Hast du recht. Nein, aber okay, ich verspreche dir, dass sobald es alles official ist und es erste Fotos gibt, auch von mir und so, dann hau ich die Info raus und dann hört ihr es hier als Erste. Okay?
Okay, so, was hat Richard zu dir gesagt?
Der hieß nicht Richard, aber ich erzählte ihm von dem Buch, das ich da gerade las und empfahl das. Und dann saßen wir da auch mit der deutschen Produzentin, die auch so super sweet ist und richtig toll, mit der ich schon häufiger gearbeitet habe. Und wir empfahlen einander Bücher und der empfahl mir das. Und dann habe ich mir das gekauft, weil er sagte, die hatten einen Literaturnobelpreis dafür gekriegt. Oder die hatten nicht für das Buch, die hatten einen Literaturnobelpreis gekriegt 2018 oder? Oh Gott, wann hat die den?
No.
Was denn? Du weißt, wer das ist?
Ja. Jemand, der Nobelpreis. Ja, aber eigentlich sind diese Bücher von Nobelpreisträgern nicht lesbar.
Bist du bescheuert? Toni Morrison hat einen Literaturnobelpreis bekommen.
Okay, ja.
Ich komme dir gleich dahin. Das sind ein paar Kilometer, aber ich komme und knall dir eine. Chrissy, ganz tolle Leute bekommen den.
Ja, also, ja, aber.
Nur weil du mit der aktuellen Preisträgerin nichts anfangen kannst.
Auch deutscher Buchpreis. Selbst das Ding, das international den Booker Prize bekommen hat neulich.
Booker Prize lese ich.
Ja. Kairos, ich kenne niemanden,
ich hab's der gekauft.
Sagt, dieses Buch gefällt mir.
Ich habe es gekauft niemanden. Und es sieht von außen sehr schön aus, aber ich weiß auch nicht, ob ich es jemals lesen werde. Ich habe so reingeblättert, ich habe es nicht kapiert.
Okay, erzähl. Welches Buch ist es jetzt?
Es heißt, und ich dosel, jetzt kommt's, weil der mir das natürlich empfohlen hat, ich das auf Englisch aufgeschrieben habe ich mir das auf Englisch geholt, bis ich mal gerafft habe, bist du doof? Das Original ist Polnisch, kauf's doch auf Deutsch.
Es ist die Olga.
Ja, Tukaczuk.
Olga. Ich habe ein Buch von der hier.
Chrissy, zeig mir das Buch sofort.
Über fucking 1000 Seiten, nee. Die Jakobs Bücher oder wie das heißt,
Chrissy.
Jakobs irgendwas. Das liegt hier.
Wehe, du sagst
jetzt
was hinter mir. Wehe, du sagst es was Schlechtes über die.
Es hat dann halt dieses Butterbrotpapier, wo man auch schon die Gegenseite einfach durchschimmern sieht.
Das werde ich auch nicht lesen, aber ich werde
zwei. Und ich glaube, es hat 2500 Seiten.
Ich werde zwei andere von ihr lesen. Ich habe mich voll in die Reihen recherchiert jetzt. Ich bin totaler Fan.
Ja?
Und ich habe gelesen. Und ich weiß nicht, wie man es ausspricht, das eine Wort. Darf ich sie in die Kamera halten?
Drive your plow oder over the bones of the dead. Geiler Titel.
Ist das nicht
geil? Ich weiß auch nicht genau, ob es ein Plow oder ein Plow ist. Ich glaube, es ist ein Plow. P-L-O-W.
Erinnere dich an David Mamet, Speed the Plow.
Das war mit
Madonna.
Mit O-U-G-H.
Ach, das ist was anderes?
Das war mit O-U-G-H.
Und was ist das?
Aber Drive the Plow. Nee, ich denke schon, es ist
der Pflug,
den du einmal quer über die Knochen der Toten, über die
Aber
Knochen
warum
der Leichen
man
den Boden
das so?
Ziehen sollst.
Warum schreibt man das so?
Drive your plow. Wahrscheinlich wird das auch so geschrieben. Wir sind ja beide keine Muttersprachler.
Null. Ich ja eigentlich offiziell schon übrigens. Das wird mir immer wieder um die Ohren gehauen und das ist mir sehr peinlich.
Ach, alles klar, weil du in Kanada geboren
ja,
bist.
Ja, das darf man niemandem mehr sagen. Ich behaupte jetzt immer, ich sei ein...
Kurze Frage, ob du das wüsstest. Ich habe mit Graham Norton gesprochen, vorletzte Woche. Und Graham Norton erzählte, dass ja sehr viele Deutsche in den 60er, 70er Jahren nach Irland gezogen sind, aufgrund eines Buches in der deutschen Nachkriegsliteratur.
Nein.
Und ich hatte keine Ahnung, welches Buch das ist. Ich meinte, ja, irgendein bekannter Schriftsteller. Und dann daraufhin sind so viele Deutsche nach Irland gezogen. Und bei ihm in West Cork, wo er auch sein kleines Häuschen hat, da stehen 8 Häuser in dieser kleinen Straße oder in der Gegend. Und 2 von den 8 sind sogar Deutsche. Klaus und Willem, das sind 2 deutsche Nachbarn.
Nein.
Aber es ist offensichtlich so eine Sehnsuchtsregion aufgrund dieses deutschen Buches. Und im Nachhinein habe ich es herausgefunden, welches das ist. Als wir miteinander sprachen, wusste ich es nicht. Es ist Heinrich Böll, irisches Tagebuch.
Nie gehört.
Ach, interessant. Ja, ich auch. War mir auch kein Begriff. Aber ich habe es herausgefunden. Und aufgrund dieses Buches sind wohl ganz viele Deutsche in diese ruhige Sehnsuchtsgegend gezogen. Interessant, ne?
Ja, sehr
viele Deutsche. Okay, aber du hättest es auch nicht gewusst. Bin ich beruhigt.
Also, werden wir aufklären, ob das Plow oder Plow ist und was das heißt?
Ja, Plow oder Plow. Ich kann gerade hier mal gucken. Plow, der Pflug. Es ist American, der Pflug of American. Und wenn man es ausspricht, Achtung.
Plow. Plow, okay, gut. Und das ist also P-L-O-W ist amerikanisch und P-L-O-U-G-H ist britisch. Nee, umgekehrt.
Nee, ich vermute schon. To plow somebody. Weißt du, was das heißt?
Jemandem die Füße eincremen und selber ablecken.
Also Geschlechtsverkehr haben. To plow somebody.
Oh, sorry.
Steht hier in meinem Lexikon. Jemanden ficken. Ja, aber steht hier in meinem CC-Dictionary.
Nein.
Das steht hier also. Das fiel mir gerade so auf und ich denke, to plow
das ist
somebody.
Das ist ein Algorithmus, der das so formuliert, dass du das gut findest. Das gibt mir zu denken. Aber was ist denn
Lexikon jetzt, als Algorithmus, ja.
Was ist denn jetzt P-L-O-U-G-H?
Ja, ich denke mal, das ist wahrscheinlich das auf Deutsch, aber ich werde es direkt für dich nachschauen.
Danke, du bist wirklich ein sehr guter Freund.
The Plow, der Pflug, der Hobel, und zwar allgemein, weder britisch noch irgendwas. Also britisch. Plow mit GH ist britisch
und
mit OW American.
Was ist David Mamet für ein Landsmann?
American. Ja, vielleicht habe ich mich auch getäuscht und ich habe Quatsch erzählt und Speed the Plow war wahrscheinlich auch mit OW. Es war wahrscheinlich mein Fehler einfach.
Nee, ich glaube es nämlich auch, ehrlich gesagt. Nee,
ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht.
Okay.
Ja, ich habe einen Fehler gemacht.
Okay.
Es ist mit OW.
Okay.
Richtig American Style, mein Mistake.
Jetzt haben wir es. So, wir schweifen ab. Graham Norton, da möchte ich auch alles eigentlich wissen zu. Naja.
Aber ich lieb den Titel von diesem Buch.
Ja, ist das nicht
Plow
toll?
Over the Bones of the Dead, finde ich, was für ein geiler Titel.
Und das hieß, die deutsche Übersetzung heißt Der Gesang der Fledermäuse.
Ah, interessant. Der Gesang der Fledermäuse. Da hätte man sich was Kantigeres gewünscht, ne?
Ja.
Nicht ganz so romantisch.
Dieses Buch, das habe ich so oft jetzt verschenkt. Auch das wieder, risky business. Man weiß nicht, ob die Menschen das dann mögen, ob ich die Menschen richtig einschätze.
Ja.
Da muss man dann aber durch. Und ich werde es dir auch schenken. Und du musst da durch. Ich fand jetzt die englische Übersetzung richtig klasse. Es gibt eine deutsche bekannte Übersetzerin. Vielleicht hast du mit der auch schon mal gesprochen. Die heißt mit Nachnamen Kinski.
Nee, kenne ich nicht.
Und die hat was übersetzt, auch von Olga Tokarczuk, und hat sich dann geweigert, weil sie das nicht herausfordernd genug fand und hat die Übersetzung abgegeben. Das las ich. Ich hatte gehofft, dass du mir dazu was sagst, dass du was zu der Übersetzerin mir sagen könntest oder vielleicht zu ÜbersetzerInnen generell. Können die dann sagen, hab keinen Bock mehr, die Geschichten finde ich blöd oder die Sprache ist nicht interessant? Da kenne ich mich nicht aus. Wie auch immer, ich gebe dir eine kurze Zusammenfassung. Geht um eine, spielt in Polen, beziehungsweise an der polnisch-tschechischen Grenze auf so einem, im Grunde wie so eine Art, ich stelle mir das vor wie so eine Art Bergdorf auf so einem Hochplateau. Und da sind die Sommer heiß und da kommen die Menschen und machen da Urlaub und die Winter sind fucking kalt. Also so richtig kalt, da möchte keiner sein im Winter. Und unsere Heldin, ich nenne die jetzt mal Heldin, aber verrate noch nicht, warum das eigentlich nicht so ein guter Begriff ist für sie. Unsere Heldin Janina ist schon ein bisschen älter als wir und ist gesundheitlich nicht mehr so ganz auf der Höhe, kann nicht mehr als Lehrerin arbeiten, hat sich aber auch mit allen verscherzt, weil sie sehr direkt ist. Die lebt Radical Honesty und die passt auf die paar Häuser auf, die da stehen auf diesem Hochplateau, wenn im Winter die Leute weg sind, weil das eigentlich mehr so Sommerdomizile sind. Und die checkt, ob da alles in Ordnung ist, hat ihre Hunde dabei, ist sowieso eine Hundeliebhaberin, ist so ein bisschen, hat so ein Eremiten, führt so ein Eremitendasein, ist mit einem Nachbarn verkumpelt, aber der ist ganz ganz sperrig und es ist alles so ein bisschen trübe. Und das passte so zu dem Herbst, in den ich hineinglitt bei den Dreharbeiten. Ich konnte mir dieses Trübe ganz gut vorstellen. Und auch diese Frau, weil ich auch jemanden gespielt habe jetzt, da konnte ich so ein bisschen andocken. Und die hat dann noch so einen jüngeren Kumpel, der war an der Uni, hat sie ihn unterrichtet interessanterweise und der kommt regelmäßig vorbei und konfrontiert sie mit seiner Arbeit. Der übersetzt Gedichte von William Blake ins Polnische. William Blake, haben wir noch gar nicht viel drüber gesprochen, obwohl wir doch beide Gedichtsjunkies sind.
Kenne ich auch gar nicht.
Deswegen werde ich gleich ein bisschen, was über ihn erzählen. The Tiger mit Y ist William Blake. Und das ganz, wenn ich dir die erste Strophe gleich vorlese, sagst du, Alter, das ist William Blake. So, und das ist also ihr jüngerer Kumpel, der manchmal vorbeikommt. Ansonsten hat sie im Secondhand-Shop in dem kleinen Städtchen noch eine Freundin. Und sie gibt allen Leuten Namen. Das habe ich sehr geliebt an diesem Buch. Also du erfährst nie die richtigen Namen der Leute. Die gibt den Namen nach ihrem Aussehen, nach ihrem Verhalten. Das macht totalen Spaß. Und eines Tages wird gefunden, weiß ich jetzt gar nicht mehr genau, wird in einer ihrer Nachbarn Bigfoot tot aufgefunden. Der liegt tot da. Doch ich glaube sogar, dass sie ihn findet. Genau, mit ihrem Kumpel. Sie findet den. Der ist erstickt an einem Tierknochen. Der hat einen Reh gegessen vorher und ist erstickt und liegt da. Und da hat sie schon, denkt sie schon, nanu, was ist denn hier los? Dann gibt's noch eine Leiche. Und plötzlich merke ich, scheiße, das ist ja ein Krimi. Ich hasse Krimis. Was mache ich denn hier? Bin aber so fasziniert von der Sprache und von der Geschichte, weil diese Frau, diese Janina, sich für Astrologie interessiert und diese Todesfälle astrologisch erklären kann. Sie sagt, aha, ich wusste das Geburtsdatum und die Geburtsstunde von dem Menschen, ich habe das ausgerechnet, aha, aha, das musste passieren. Und der ist nicht eines natürlichen Todes gestorben, sondern, und ich sprach eben ihre Tierliebe an, die Tiere rächen sich an den Menschen, die dort sterben. Es sterben nur Männer.
Oh, wow.
Denn wir haben es hier mit einem Bund von Jägern zu tun. Und sie protestiert, ist regelmäßig in der Polizeistation. Die interessieren sich einen Dreck für so eine verschrobene alte Lady, die ständig sagt, es steht in den Sternen, die Tiere haben sich gerecht, die Tiere haben diese Morde begangen. Das sind alles Morde. Die Tiere, dass der Fuchszüchter mit seiner Fuchsfarm, dass der dran glauben musste. Seht ihr denn nicht, woran das liegt? Und so weiter. Bis hierhin erzähle ich, denn es wird dann hinten raus richtig spannend.
Ich wollte gerade sagen, ja.
Also ich schenke dir das Buch. Ich schenke dir das Buch. Jetzt kommen wir zu William Blake. Warum übersetzt ihr Kumpel, ihr junger Kumpel? Jetzt kommt der Knall im All. Ich habe die Verfilmung schon gesehen vor einigen Jahren. Und ist mir gar nicht aufgefallen.
Von diesem Buch?
Ja, während ich das Buch las, denke ich so, kommt mir so ein bisschen bekannt vor, aber nicht mehr. Ja, die tolle Agnieszka Holland aus Polen hat das verfilmt. 2017 hat die sogar einen Preis bei der Berlinale. Den werde ich neben ihr gestanden haben, als sie den Preis dafür bekam. Aber das war ein, ja, und die Verfilmung, dann ploppte das alles wieder auf und so, die war.
Der Klang der Fledermäuse, oder wie hieß der Film?
Nee, der Film hieß Die Spur.
Oh, Die Spur ist nicht gut.
Nee?
Die Spur ist kein
auch nur der
Titel.
Deutsche Titel. Ich weiß nicht, wie es auf Polnisch heißt. Aber
ja, kein die Spur finde ich.
Naja, Spur ist auch so ein bisschen kriminologisch, ist aber auch eine Tierspur im Schnee.
Okay, ja.
Passt
aber
sehr gut.
Ja, aber dann Spuren im Schnee finde ich super.
Okay, gut.
Aber die Spur
mein Fehler.
Klingt wie so ein,
ja, hast du recht.
Wie so ein etwas unaufwendigerer Fernsehfilm.
William Blake. William Blake, Jahrgang 1757, also ist neu, erst gestorben. Englischer Dichter, verstehst du? Also richtig, nicht so alt, nicht so lang her wie Shakespeare, aber schon, ist schon lange her. Englischer Dichter. Du, der wird ständig zitiert in der Popliteratur, in der Popmusik, im Film, ständig. Jim Jarmusch, der Film Dead Man, da spielt Johnny Depp die Hauptrolle, heißt William Blake, weil die Leute um ihn herum ihn für die Reinkarnation dieses Dichters halten. Bob Dylan sagt, meine größte Inspiration, Pet Shop Boys, der Song Inside a Dream, langes Zitat von William Blake aus The Land of the Dreams. Also
okay.
Blade Runner, ein Charakter in Blade Runner von Dingsbums, sage ich dir gleich. Fällt mir gleich ein.
Harrison Ford.
Nee, der hat da mitgespielt. Nee,
Ridley Scott. Der talentierte Ridley. Mr. Ridley Scott.
Wir haben alles durcheinander gebracht. Also ständig wird William Blake zitiert. Wir müssen uns mit dem befassen und deswegen lese ich dir jetzt The Tiger vor. Mit Y. Soll ich es auf Englisch vorlesen oder auf Deutsch?
Auf Deutsch, gerne.
Darf ich dir die erste Strophe auf Englisch vorlesen und dann sagst du, Alter, das ist William Blake. Tiger, tiger, burning bright in the forests of the night. What immortal hand or eye could frame thy fearful symmetry?
Symmetry.
Tiger, tiger, burning bright, das kennen wir doch. Das haben wir doch schon tausendmal gehört, oder nicht?
Ja, ja, und das habe ich auch schon ein paar Mal gehört.
Mann, Wahnsinn. Und jetzt die deutsche Übersetzung. Hat nur 6 Strophen. Tiger, Tiger, Flammenpracht, in der Wälder dunkler Nacht. Welcher Schöpfer, welcher Gott, schuf dich der Angst, Gebiert und Tod? In welch Himmeln ungeheuer schmolzen deiner Augen Feuer? Auf welch Flügeln unbenannt flog der, der ergriff den Brand? Welcher Schulter können Wand deines Herzens Sehnenstrang? Wer als Herzensschlag begann, furchtbar Hand und Fuß ersann? Welche Kette, welcher Hammer, in welch Ofen dein Verstand, welcher Amboss, welch grausamer Atem deiner Todesschrecken hält. Als der Sterne Speer herab Tränen unserem Himmel gab, hat vollbracht er's und gelacht, sowohl Lamm wie dich gemacht? Tiger, Tiger, Flammenpracht, in der Wälder dunkler Nacht, welches Auge, welche Hand wagten deines Schreckens Brand?
Deines Schreckens Brand. Und eine Formulierung war zwischendrin, die war so ein bisschen lustig oder komisch. Ah, welche war denn das nochmal? Ich wollte es mir gerade merken. Und dann habe ich doch wieder so
Flügel
zugehört.
Flügel entbrannt, Brand können Sehnenstrang, Herzenssehnenstrang, Schlag, Hand und Fuß essern. Kette, Hammer, Ofen, Amboss, grausger Atem.
Mit dem Ofen war
okay,
das.
Okay, Achtung. Welche Kette, welcher Hammer, in welch Ofen dein Verstand? Welcher Amboss?
In welch Ofen dein Verstand?
Naja, im Sinne von, du wurdest ja geschaffen. Wurdest
geschaffen,
du,
ja, geschmiedet.
Ne, wurdest du geschmiedet? Was bist du für ein Geschöpf?
Ja.
Du brennendes Tier. Also ich bin völlig geflasht und natürlich habe ich das an der Uni auch durchgenommen. Das ist nicht nur einfach, wir sind ein paar Zehnte ins Jahr gegangen, ins Land gegangen, seit ich an der Uni war. Aber natürlich haben wir William Blake auch durchgenommen. Ich habe auch, man belegt ja auch, wenn man Anglistik studiert, musste auch Gedichte durchnehmen. So, also das zu William Blake, dass wir den auf dem Schirm haben. Und ganz zum Schluss.
Darf ich ein Zitat noch von William Blake bringen, das ich irgendwie ganz irre finde?
Was?
Ich habe nur kurz William Blake Gedicht eingegeben.
Hat es dich gestört, dass ich hier gesprochen habe mit dir?
Nein, das war doch schon längst davor. Mhm. Und dieses Zitat lautet: Wer begehrt, aber nicht handelt, brütet die Pest aus.
Habe ich auch gelesen. Wer begehrt, aber nicht handelt, brütet die Pest aus.
Brütet die Pest aus.
Das ist ein ganz gutes Ding. Und ich höre hier auch auf, denn ich hatte 3 Punkte. Ich wollte über den Roman sprechen, ich wollte über William Blake sprechen und über die Zitate in der Popliteratur. Und ich habe, den dritten Punkt. Ich habe ihre Rede mir durchgelesen, also Olga Tokarczuk. Als sie den Literaturnobelpreis bekommen hat, hat sie mehrere Seiten runtergeschrieben oder dann auch eventuell hat sie die Rede dort gehalten. Und das ist eine Art Biografie. Und das ist ganz spannend, dass sie sagt, Biografien von SchriftstellerInnen sind super kurz, die erleben ja eigentlich gar nicht so viel, weil die ja den ganzen Tag am Schreibtisch sitzen und schreiben. Wenn das wirklich fleißige Geschöpfe sind, dann sitzen die Tag um Tag manchmal, sometimes days on end, just sitting at a desk for hours, boring. Also our lives are bound to look boring. Und dann sagt sie, also wenn ich nur aufschreiben würde, was ich geschrieben habe, wäre meine Biografie kurz und wann ich das geschrieben habe. Aber Leute, das liegt auch daran, dass ich das Leben anderer lebe. Und da dachte ich, gut beschrieben. Denn wenn man als Schriftstellerin tätig ist, ja, wenn man das beruflich macht, dann erfindest du ja anderer Leute Biografien. Ist ja klar, dass die ganz viel andere Leute ist. Die ist nicht immer sie selber. Was anderes, was ich dir zu ihr noch sagen wollte, war, wie interessant das ist, dass wie sie zur Literatur gekommen ist. Ihre Eltern waren Lehrer in Polen. Also wie gesagt, lass die mal 10 Jahre älter sein als wir oder 5, I don't know. Ihre Eltern waren Lehrer in Polen und in den 60er Jahren, das muss man wissen, gab es in Polen und wie auch in vielen anderen Ländern auf diesem Globus kein Fernsehen. Und auch wenn man telefonieren wollte, musste man diese Telefonate auch anmelden und so weiter. Die ist also nicht mit Fernsehen aufgewachsen. Sie sagt, sie gehört zu der Generation, die ohne Fernsehen aufgewachsen ist. Eltern aber Lehrer, Vater in der freien Zeit auch noch sich um die örtlichen Bibliotheken immer gekündigt. Die sind ein, zweimal auch umgezogen. Die hat also schon ganz früh die Eltern in die Schulen begleitet, auch als kleines Mädchen in die Uni, saß da immer mit rum, war ganz früh mit Büchern konfrontiert, hat das erste Buch, das sie gelesen hat, konnte sie auch nur lesen. Sie hat sich selber Lesen beigebracht und das konnte sie nur lesen, weil sie in einem Chor auch gesungen hat, weil die Eltern auch im Chor sangen, hat sie in einem Chor gesungen und das waren Partisanenlieder. Da muss ich erstmal nochmal überlegen, was sind nochmal Partisanen? Okay, aber das sind bewaffnete Leute, die aber nicht zur Armee gehören.
Ja, genau, so Zivil, Milizen, ja. Partisanen. Und es gibt doch dieses eine tolle Lied, das war doch ein Popsong. zuletzt wieder. So ein Partisan.
Somewhere over the Rainbow.
Partigiano.
Achso. Okay. Bella ciao, bella ciao, 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 ciao.
Genau, das ist das Lied. Das ist ein Partisanenlied.
So, pass auf. Und die Lieder kannte sie alle aus dem Chor und hat die Texte natürlich gesungen, kriegt dann das Textbuch dazu in die Hand und so hat sie lesen gelernt. Die hat das einfach, die hat sich diese Buchstaben angeschaut und hat die Melodie im Kopf gehabt und die Texte ja schon gewusst und gedacht, aha, das, was ich da singe, sieht also so aus. Ist das nicht ein toller Vorgang?
Ja.
Sich selber lesen beizubringen.
Ja, sehr. Das ist toll.
So, jetzt habe ich, ich habe ja nur monologisiert. Also, Olga Tokarczuk, ich sag euch, Leute, Gesang der Fledermäuse, wenn ihr Krimi, und alle lieben Krimi außer mir, wenn ihr Krimis mögt, wenn ihr so, wenn ihr auch so, ja, das passt jetzt ganz gut in den Herbst und Winter, wenn ihr so urig lesen wollt, wenn ihr was lesen wollt, was so ein bisschen spooky ist und was aber auch einen so reinzieht, was einen so, was man mit dem Pullover lesen will, dann müsst ihr das bitte lesen. Gesang der Fledermäuse, ich schicke es dir diese Woche, ja?
Klingt super.
Jetzt du noch?
Klingt super. Ich war in Nürnberg die Woche einmal und bin da in der U-Bahn gefahren.
Ja.
Und das war ganz interessant, weil auf dem Bildschirm in der U-Bahn, da waren so ein paar Fragen. Und die fand ich ganz, also erstmal war ein Fakt. Und zwar, die Stadt mit den meisten Depressionen in Deutschland ist Nürnberg, stand da.
Wie kommt das? So. Ist da auch eine Erklärung gewesen?
Nee, Erklärung nicht. Ich meine die Zahl 77.000 in Erinnerung zu haben, aber ich fand es erstmal nur ganz interessant.
Aber das so. Ist, aber das fühltest du dich denn dort auch so ein bisschen? Hast du das nachvollziehen können und dachtest, das hat was mit der Stadt zu tun?
Nein, das war auch eine super U-Bahn.
Ach so, okay.
Also die U-Bahn war leer, die war modern, die war pünktlich, war super. Nein, und dann war noch so eine Art Quizfrage, ne? Um die Zeit sich zu vertreiben, gibt es ja immer so für die ganzen U-Bahn-Passagiere so kleine Quizfragen. Und da war die Frage, wie viel Kilometer liegt ein Bus? Und ich glaube, es ging um den offiziellen Bus der Nürnberger Verkehrsbetriebe. Ich weiß gerade nicht, wie die offiziell heißen. Wie viel Kilometer liegt ein Bus der Nürnberger Verkehrsbetriebe bis zu seiner Ausmusterung zurück?
Kann ich schnell ausrechnen.
Ja, sag mal.
Nee, was sind meine drei Optionen?
Da waren die 300.000 Kilometer, 500.000 Kilometer oder 800.000 Kilometer.
Das hasse ich ja, wenn man so richtig merkt, die wollen dich reinlegen. Die denken, jetzt du sagst jetzt ganz viel, aber wir übertreiben auch ein bisschen mit der ganz hohen Nummer, mit der ganz hohen Zahl. Also ich hätte jetzt gedacht, die fahren ja am Tag, fahren die ja locker 200 Kilometer. 200 Kilometer am Tag.
Oh, 200 Kilometer.
300, 16.000, dann fahren die sie. Ich gehe mit der mittleren Zahl. Was ist die mittlere? 300.000?
500.000.
Oder 800, ich sag 500.000.
Ja, also ich habe das dann gleich verglichen mit so einem Auto. Wenn wir ein Auto fahren, da ist ja schon bei 300.000, sind wir ja schon am Limit.
Oh shit, ja, das ist sowas, weiß ich ja
oder?
Nicht.
Nee, das ist immer so eine Zahl. So ein Auto mit 300.000, also das hat schon richtig viel. Oh. Ich weiß nicht, ob ein Auto 400.000 Kilometer fährt.
Mist.
Nein. Aber dann habe ich gedacht, unser Bus, der natürlich also ständig Passagiere hat und mit diesem schwergehenden Motor, der muss ja nochmal ganz anders arbeiten und ackern. Und die Antwort war 800.000 Kilometer. Wo unsere Autos bei 300.000 schon oft schlapp machen. 800.000 Kilometer. Da war ich erstaunt.
Okay.
Finde ich eine coole Zahl. So, das war das eine. Und dann will ich dir noch ganz kurz erzählen. Und es ist interessant, wo wir rauskommen gleich. Du wirst merken, wenn die Stelle kommt. Mhm. Es ist kurios. Ich bin zurückgefahren aus Köln. Und der ICE hatte so viel Verspätung. Ich konnte aber einen TGV erwischen, einen französischen Schnellzug.
Darfst du das dann?
Ja, von Mannheim nach Karlsruhe. Ist offiziell Teil des Netzes, des deutschen Netzes auch. Und erstmal saß ich neben einem jungen Mädchen, die
das?
Machte gerade Abitur. Und das war so eine, die war so gleich so offen und fing gleich an zu schnacken. Und ist ja gut, dass ich das geschafft habe. Irgendwie war so irre, die kam aus München auch und wollte ihren Bruder in Paris besuchen. Der studiert dort BWL und sie hatte jetzt gerade Ferien. Und ich liebe das ja, wenn Menschen gleich von Anfang an so total offen und auch fast schon gut gelaunt sind. Das war auf jeden Fall ganz, ganz, ganz goldig mit ihr. Und dann saßen wir also in unseren plüschigen TGW-Sesseln und hinter der Vorderlehne guckten plötzlich, da war nämlich eine deutsch-französische Familie, drei Kindergesichter, bums, tauchten so auf wie so Kasperle-Theater und haben uns einfach die folgenden 30 Minuten gut unterhalten. Das war so lustig. Und das älteste Mädchen davon, das war in der 4. Klasse. Mhm. Und die waren gerade auf dem Weg nach Paris zur Uroma und zur Oma. Papa kommt morgen mit dem Auto, ist eine Überraschung für Oma. So, das war die Information schon mal. Die kam auch aus München. Ich glaube, meine kleine Eine Sitznachbarin war, glaube ich, aus München. Nee, die kam aus München-Laim, glaube ich. Und dann erzählte sie mir, also sie fragte erst mal meine Nachbarin, wo fährst denn du hin? Und die sagte, ja, nach Paris. Ah, in Paris waren wir auch vor einiger Zeit. Da waren, und die ist 10 oder 11. Ja, da waren wir im Pantheon. Wir waren auch im Pantheon. Ja, das ist total toll, dass da Marie Curie liegt. Ja, Marie Curie, die hat da mit ihrer Tochter das Röntgengerät entwickelt. Und ich nur, okay, mir erzählt gerade eine 10-Jährige. Als sie als erstes sagte Marie Curie, habe ich nur, okay, was weiß ich über Marie Curie? Okay, er hat das mit Röntgen was gehabt, natürlich Röntgen entwickelt und Radium erfunden. So, okay,
Nobelpreis.
Okay, was weiß ich. Und dann dachte ich, okay, das ist jetzt lustig, dass mir eine Viertklässlerin, ja, und die wirkte wirklich wie ein Kind, dann von Marie Curie erzählt. Und es war lustig. Und dann meinte sie, ja, wir sind in der Annette von Droste-Hülshoff-Schule. Da ging es um Gedichte, bla bla. Man sagt sie, aber ich mag keine Gedichte und so weiter. Aber unsere Nachbarklasse, die mussten Gedichte von ihr auswendig lernen. Der Knabe Moor oder so von Annette Droste-Hülshoff. Und es war so lustig, dass eine Viertklässlerin mir über Gedichte referiert. Und dann habe ich ihr erstmal ein Gedicht vorgelesen von Quichotte, der Vogel.
Ja, sehr gut.
Das ist witzig, da kommt ja auch was mit dem Tiger vor.
Ach komm.
Das ist eigentlich ganz schön. Und sie, die keine Gedichte mochte, fand dieses Gedicht aber so ganz gut. Jetzt gucke ich mal, ich kann es nicht auswendig.
Was war denn dein Anliegen? Wolltest du sie rüberholen auf die gute Seite? Und wolltest du ihr Gedichte schmackhaft machen?
Wie kamen wir auf Gedichte? Sie kam selber irgendwie auf Gedichte, weil
wegen
sie erzählte an
der
Droste-Hülshoff-Schule und die anderen müssen das lernen und so. Das war ganz lustig. So, okay, kriege ich jetzt im Moment gerade nicht raus, finde ich vielleicht nachher noch. So, aber sie findet ja Gedichte nicht so toll, sie singt ja lieber. Ja, sie übt gerade für The Voice Kids und
nicht
nächstes
wahr.
Jahr bewirbt sie sich.
Nicht wahr.
Ja, und dann sage ich, okay, was singst du so? Ah ja, je vol. Ich sage, ah, kennst du nicht. Und nicht nur, je vole, von wem? Ja, die kennst du nicht. Ich sag von Saas, nee, von Luan.
Nicht
und dann
wirklich.
Konnte ich auspacken und konnte einfach nur sagen, Luan habe ich schon getroffen.
So.
So, ich bin im Radio und Luan war schon mal bei mir im Studio.
So.
So. Und dann konnte ich aber jetzt nichts irgendwie zeigen. Ich habe dann so geguckt, ob es im Netz noch irgendwas gibt von dem Gespräch oder war es vielleicht auch ein Podcast damals. Ich konnte mich nicht dran erinnern. Ja. Musste dann aber aussteigen. Und die sind dann weitergefahren nach Paris. Das war aber so eine so herzliche Begegnung, wie die mir über Marie Curie erzählte. Sie hatte nämlich in der Schule ein Referat gehalten über Marie Curie. Deswegen kannte sie sich so gut aus und fand es ganz spannend, das Pantheon in Paris. Das ist ja so ein Mausoleum. Da liegen so ganz wichtige Geister, Vordenker, die liegen da. Und dann habe ich gedacht, jetzt muss ich mir ein bisschen was über Marie Curie anlesen. Und das war ganz interessant, die auch keine Bildung erhalten hat damals. Das ist ein bisschen wie Olga, die sich selber Dinge beibringen musste. Und die hatte keinen Zugang zur höheren Bildung. Und sie und ihre Schwester Bronja haben als junge Frauen eine fliegende Universität besucht. Ich bin leider noch nicht dazu gekommen, da noch mehr zu recherchieren. Auf jeden Fall haben sie heimlich sich weitergebildet an einer fliegenden Universität. Ich liebe diesen Ausdruck. Da wird irgendwo heimlich Unterricht gegeben. Und dieser Standort der Schule änderte sich ständig, weißt du, damit sie nicht entdeckt würden.
Aber
hast du auch noch nicht gehört, oder?
Habe ich noch nicht gehört, aber nicht, dass das jetzt falsch hängen bleibt bei dir. Olga Tokarczuk hatte totalen Zugang zu Literatur und zu
Zugang,
Bildung.
Aber sie hat sich trotzdem selbst was
absolut, war sehr autark und hat einfach auch, hat ihren eigenen Weg gefunden, dass sie die griechischen Odyssee und so, was ist das, griechische Tragödien. Die hat sie, was ja ein guter Einstieg ist. Also das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Also für Kinder ist es super, ob jetzt per Hörspiel, per Hörbuch oder vorgelesen. Je früher man mit den griechischen Tragödien anfängt, desto besser. Weil alles, was man dann später liest und sieht und hört, hat damit zu tun. Und kann man immer anknüpfen. Da ist man eigentlich immer im Bilde. So. Aber wie spannend, dass du dann du hast wahrscheinlich nur gewartet auf deinen Auftritt und dann endlich bei Luan konntest du dann endlich sagen.
Ich habe gar nicht gewartet auf meinen Auftritt, ich habe das einfach nur genossen.
Nein, aber im guten Sinne meine ich. Das ist ja schön,
Mädchen,
wenn du dann auch was zurückgeben kannst und sagen kannst, kenne ich, weißt du? So.
Ja, und dann hatte ich noch gehofft, ich könnte ihr ein Video schicken. Und es gab auch ein Video, wo sie mir in Gebärdensprache etwas erklärt.
Ja.
Aber ich konnte das nicht aktivieren und dann musste ich aussteigen. Insofern, ich konnte denen jetzt nichts mehr mitgeben. Okay, aber ist das nicht lustig? Wir sind in Polen und wir sind beim Nobelpreis.
Jaha.
Wie Marie bei dir, Curie. Liebe Olga, von der du erzählt hast. So, Marie Curie, die eigentlich Maria Sklodowska hieß, hat sich dann Marie genannt, als sie dann nach Frankreich gegangen ist, wo sie dann auch geheiratet hat. Und da konnte sie dann auch forschen. War ja nicht so ganz einfach. Aber Polen war ihr stets im Herzen. Und sie hat ja sowohl Radium entdeckt als auch Polonium. Und letzteres hat sie benannt nach Polen, ihrem Heimatland.
Irre.
In das sie eigentlich immer zurückkehren wollte.
Ja.
Zweimal der Plan gewesen. Mit ihrem Mann auch. Hatte der ihr versprochen, kam es dann nicht dazu. Und daher heißt es Polonium, weil sie Polen so liebt.
Hast du das nachgeguckt oder hat dieses zehnjährige
kluge Mädchen? Nein. Die hat mir nur erzählt, was ich dir anfangs erzählt habe. Danach habe ich mich selber informiert und wollte mehr wissen über Marie Curie. Nobelpreise liegen in der Familie. Sie hatte zwei Töchter. Irene war auch Wissenschaftlerin, hat einen Nobelpreis für Chemie bekommen, den sie sich, glaube ich, mit ihrem Mann teilen musste. Und dann gab es Eve, Konzertpianistin und später Schriftstellerin, war die einzige, die keinen Nobelpreis erhielt. Aber sie hat einen Diplomaten geheiratet, der 1965 im Namen der UNICEF, er war Direktor dort, den Friedensnobelpreis entgegengenommen hat. Lauter Nobelpreise.
Irre.
Und ihre Notizbücher, die sie hinterlassen hat, sind radioaktiv.
Shit.
Sie ist ja auch gestorben an einer, wie hieß das, aplastischen Anämie. Wahrscheinlich aufgrund der starken Strahlenbelastung durch die Arbeit mit Radium.
Wo sind die Tagebücher? Sind die in irgendeinem Tresor, damit da niemand...
Und ihre Notizbücher werden heute noch in Bleiboxen in Frankreich aufbewahrt, weil sie so stark mit Radium kontaminiert sind, dass sie eben radioaktiv sind und das auch noch viele Jahre bleiben werden. Denn Radium hat eine Halbwertszeit von 1600 Jahren.
Ja, ein bisschen lang.
Ja, also die sind da in dieser Box. Interessant, ne?
Ja.
Das war Marie Curie. Habe ich gedacht, ey, klasse. Und alles nur, weil das kleine Mädchen da plötzlich hinter diesem Sitz hinterher guckte, so plups, wie so eine Kasperpuppe. Und erst habe ich gedacht, okay, ich wollte nämlich noch ein Buch weiterlesen. Und dann habe ich erst gesagt, okay, ich komme hier nicht zum Lesen, aber ich bin ja nur eine halbe Stunde unterwegs. Meine arme Mitreisende dort, die bis nach Paris fährt, die hat die vielleicht 3 Stunden an der Backe. Aber es war ganz goldig und es war ganz herzlich und es hat mir ein richtig gutes Gefühl gemacht. Und ich war erstaunt, was die in der 4. Klasse so durchnehmen und was die wusste und mit welcher Selbstverständlichkeit die das alles rausgehauen hat. Und ich bin sicher, ich werde sie nächstes Jahr bei The Voice Kids wiedersehen.
Also, aber ihren Namen hast du dir nicht aufgeschrieben?
Nein.
Aber du wirst sie wieder erkennen?
Irgendwie, da war alles keine Zeit. Ja, und ich erkenne sie daran, dass sie Jewol von Luan sind.
Ja, das stimmt. Okay. Denn dann, das ist ja Präpubertät und dann verändern sich ja die Kinder so. Die sehen dann plötzlich von einem Jahr aufs andere ganz anders aus. Nicht, dass du sie nicht wiedererkennst. Hat dann irgendwie einen pinken Iro und hat ganz viel Metall ins Gesicht getackert.
Wir werden sehen. Aber auf jeden Fall, die war 10 oder 11.
Ja.
4. Klasse. Von der Annette Drosse-Hülshoff-Schule in München, in Riem war das, glaube ich. Okay, ihr Leute, dann war es das für heute. So langsam wird das ein Slogan, ne? Ey Leute, das war es für heute.
Ja, ist ein bisschen, klingt auch ein bisschen blöd, ich würde es nicht machen.
Ein bisschen dünn?
Ja.
Ja, aber was wir sagen können, das war heute alles wieder exklusiv als Podcast. Das war wirklich exklusiv. Das ist alles, was wir heute gehört und gemacht haben, findest du auf keinem T-Shirt, findest du auch nicht im Internet. Also das ist wirklich exklusiv als Podcast. Dann hören wir uns alle am Donnerstag mit euren Geschichten. Wie war der tagliebling@gmail.com? Das ist unsere Adresse. Da könnt ihr uns immer schreiben mit all den schönen Geschichten, die einfach erzählt werden müssen.
Bis dann, Marie.
Bis dann, Irene.